Ja, guten Tag, Alfred. Ich begrüße Sie herzlich zur Vorlesung. Das letzte Mal habe ich drei Begriffe erläutert, die mir wichtig sind: Wirklichkeit, Realität und Wahrheit. Der prominente Psychologe Paul Watzlawick hat hier ein bemerkenswertes Buch geschrieben, wie wirklich ist die Wirklichkeit. Da betont er eben, dass Wirklichkeit auf Kommunikation beruht und dass im Grunde jeder Mensch in einer eigenen Wirklichkeit lebt und dass ein gefährlicher Irrtum darin besteht, zu glauben, meine Wirklichkeit ist die richtige und jeder, der in einer anderen Wirklichkeit lebt, der ist halt falsch unterwegs oder derartiges. Und das ist insofern natürlich eine ganz wichtige Einsicht, weil wir heute Sie werden das erleben, wenn man über bestimmte gravierende Probleme redet, ja, da gehen die Meinungen diametral auseinander. Und wir haben heute eine Unkultur, die zum Beispiel Cancel Culture, dass man sagt, jemand, der eine andere Meinung hat als die anerkannte, ja, der wird gleich ausgegrenzt, wird heruntergemacht und so weiter. Und das ist speziell im Bereich der Wissenschaft etwas sehr Bedenkliches. Das haben wir auch in der Corona-Zeit erlebt. Das ist sehr bedenklich, weil die Wissenschaft lebt ja vom Widerspruch. Die wieder geradezu den Widerspruch herausfordern und sagt, ich habe die und die Theorie, die und die Untersuchungen gemacht, bitte widerlegt sie mich.
Ich will dazu noch mal jetzt einbringen, dass wir haben ja gerade gesagt, dass es Kräfte gibt in der Gesellschaft, also zum Beispiel Unternehmen, große Unternehmen, die die Meinungsbildung, die gesellschaftliche beeinflussen, aktiv. Also gezielt beeinflussen. Und das tatsächlich auf allen Ebenen, auch auf wissenschaftlicher Ebene, indem sie Gutachter beauftragen über so irgendwie Organisationen ins Leben rufen, vermeintlich aus der Bevölkerung stammen, einfach nur um einen künstlichen Diskurs zu erzeugen, also mit Unwahrheiten, mit Dingen, die sie selbst nicht glauben. Und ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, da ist Cancel Culture schon irgendwie, oder das, was wir die Cancel Culture nennen, schon irgendwie das einzige Mittel, was man anwenden kann. Man kann ja nicht ewig mit Menschen diskutieren, die gar nicht diskutieren wollen, sondern einfach nur.
Ja, aber wohin führt das?
Ja, warum führt das
Das,
mit diesem Gespräch?
na, Cancel Culture, also die Demokratie lebt von Meinungsfreiheit. Das ist eine ganz klare Sache. Und wenn wir die Sache ethisch betrachten, ist es ja auch nicht schwierig, weil wir haben ja gesagt, goldene Regel als Basis, behandle andere so, wie du behandelt werden willst. Und ich will, dass man mir zuhört, wenn ich meine Meinung sage und will auch nicht absichtlich missverstanden werden, will nicht, dass man mir irgendwas unterstellt, irgendeine moralisch abwertende Qualität und sagt, bitte dem dürft es nicht zuhören. Das ist ein Schwurbler, das ist ein Corona-Leugner, das ist ein Verschwörungstheoretiker. Wir müssen einen fairen Diskurs entwickeln. Und wenn dann jemand kommt mit Kampfbegriffen, dann disqualifiziert sich dieser von selber. Das muss meiner Meinung nach das Ziel sein. Also speziell an Universitäten darf es keine Tabuthemen geben. Da muss man über alles reden können. Nicht? Und es war ja vor nicht allzu langer Zeit, hat die Rektorin der Harvard-Universität zurücktreten müssen, weil sie eine Veranstaltung zur Palästina-Frage gemacht hat.
Oh, Frank, kleine Frage auch nochmal. Also es geht ja vielleicht nicht unbedingt, dass jetzt du jemanden überzeugst, der solche Fake News machen will, sondern dass andere Leute diesen Diskurs auch hören und sich dann darauf ihre eigenen anbieten können.
Ganz genau.
Weil wenn ich gute Argumente bringe, dann Ja.
Ja, weil wir haben heute eben diese Unkultur, dass sachlich gar nicht diskutiert wird, sondern der eine beschimpft den, der andere macht den herunter. Und es ist so, sozusagen eine Art Wettbewerb, wer seinen Meinungsgegner publikumswirksamer heruntermachen kann. Und das ist eigentlich eine Schande für eine kultivierte Gesellschaft. Nicht? Wir müssten, also unser Artnamen lautet ja bekanntlich Homo sapiens, das weise Wesen. Nicht? Und da müssen wir uns ein bisschen anstrengen, dass wir da herankommen und nicht sozusagen Etikettenschwindel betreiben.
Ich habe auch noch bedenken, dass die Kräfte, von denen ich spreche, also zum Beispiel Unternehmen, dass sie einfach mehr Kapazitäten haben, auch immer wieder unendlicher Menge, glaube ich, Durchhaltevermögen haben, aber immer wieder die
Ja,
Landwirte,
Herr Kollege,
also ich denke dann auch daran,
ich
dass
habe Sie vielleicht nicht richtig verstanden, aber was meinen Sie, dass man diese Kräfte verbieten kann? Die kann man nicht ausgrenzen, die sind eben so mächtig.
weil wir kennen noch mehr Gewichtigkeit, wenn
Ja.
jetzt, wenn da jetzt irgendjemand steht, in den Türkenplan und seine Information verkündet und der wird dann nur von einem Ballern ausgedrückt, denke ich mal, okay, dann sehe ich vielleicht auch die, die dagegen sprechen, negativer an, als wenn wir einen offenen Diskurs führen und sich umliegende Leute sich noch keine Meinung gebildet haben dazu, da jetzt informieren können.
Weil das ist ja auch immer so gewesen. Also ich habe es ja oft schon erzählt. Ich habe ja begonnen mit meinen kritischen Auseinandersetzungen mit Meinungsgegnern in der Atomenergiefrage vor mehr als 50 Jahren. Und wenn es da, wir kommen auf das Thema zu sprechen, wenn ich jetzt da mit einem Technokraten diskutiere, dann nicht mit dem Ziel, dass ich den überzeuge und dass der auf einmal zum ökologisch Denken anfängt, sondern fürs Publikum. Die hören dann zu und sagt, der sagt das, aha, mit welcher Begründung sagt er das? Wer bezahlt den Menschen? Könnte der, also mir ist es ja öfter passiert, nicht? Ich sitze da am Podium und da sitzt der Herr Professor Wolf Häferle, Bereichsleiter im Kernforschungszentrum Karlsruhe. Ne? Und der erklärt, wie großartig die Atomenergie ist, und ich erkläre, dass die Strahlung gefährlich ist und dass man keine Lösungen für die und die Probleme hat und und. So. Und jetzt sagen Leute im Publikum, ja, jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Ne? Da wird der eine vorgestellt als Experte und der andere als Experte und das sind ganz verschiedene Meinungen. Ne? Ja, und ich habe dann immer gesagt, bitte überlegen Sie sich, ob der Betreffende von seinem Standpunkt aus auch das Gegenteil sagen könnte. Kann der Herr Direktor der Kernkraftwerksplanungsgesellschaft sagen, es ist teuer, überflüssig, braucht man eh nicht und gefährlich ist es auch. Das kann er nicht sagen, wenn er weiter Direktor werden will. Während ich damals in einem kleinen Institut, unser Institut wäre enorm gefördert worden, wenn wir gesagt hätten, jetzt sind wir überzeugt, wir sind für die Atomenergie. Also ich hätte das Gegenteil locker sagen können, ne? Aber der nicht. Und das sind eben so Dinge, dass man sagt, also ein Beispiel auch, vor vielen, vielen Jahren vor der Volksabstimmung zu Zwentendorf, hat es ein Profilgespräch gegeben in der Redaktion der Zeitschrift Profil. Da waren der Direktor der Kernkraftwerksplanungsgesellschaft und dann noch Experten für die Kernenergie. Und dann war mein Freund Wolfgang Grund dort. Der war Assistent am Physikalischen Institut, wo alle Chefitäten massiv pro Atomenergie waren. Und der Wolfgang war kritisch. Ja. Der hat seine wissenschaftliche Karriere riskiert, indem er dort ein paar kritische Äußerungen macht. Und der Redakteur vom Profil, der Lingens, der hat sich sofort eingeschossen gegen den Wolfgang Kromp. Und da habe ich mir gedacht, der ist blöd, der Journalist. Wenn der Wolfgang Kromp sagt etwas, was ihm beruflich schadet, warum sagt er das? Weil das seine ehrliche Überzeugung ist. Nicht? Während die anderen, die vertreten ihren Beruf, ihre beruflichen Interessen. Nicht? Aber gut, das ist ein Thema, das wird uns noch begleiten. Wir sind jetzt hängen geblieben gleich, bitte, ja.
Glauben Sie, dass man sich da so sehr aufregt über Erweiterung und die anscheinend so oder lieber subjektiv sich da verhält und die dann ihr verurteilt, anstatt das den dazu zu hören? Ich habe jetzt eigentlich das Gefühl, das ist nicht wirklich ein neues Phänomen, oder?
Nein, ist es eh nicht.
Ja, weil das ist ja eigentlich jetzt nur vielleicht ein bisschen Fokus gerückt, weil man halt viel mehr Meinungen hat, die viel direkter aufeinandertreffen, zum Beispiel durchs Internet oder eben durch einfach viel mehr Menschen. Aber eigentlich ist es ja schon, wenn man jetzt so mal nachdenkt, in der Geschichte immer ein bisschen so gewesen, oder?
Naja, und dann kann man sagen, in der Wissenschaftsgeschichte waren das sehr oft die Außenseiter, die auf einmal ganz was Neues gebracht haben. Und um das geht's ja, dass man gerade, und mir geht's so seit ewig langer Zeit, wenn man Dinge verstehen will, dann muss man ja zuerst einmal erkennen, dass es da viele Sichtweisen gibt. Die kann jedes Ding aus einer anderen Perspektive anschauen. Und wenn jetzt in einer Frage, die mir wichtig ist und wo für mich sonnenklar ist, so ist es, weil das ist meine Überzeugung, und dann kommt der Mensch, den ich für gescheit und anständig halte und ist ganz anderer Meinung. Und dann sage ich nicht, du bist der Depp, sondern dann denke ich mir, interessant, wieso denkt er ganz anders? Und dann kommt auf einmal ein Aspekt, dass ich sage, ach, so habe ich das noch gar nicht gesehen, ist ja spannend. Nicht? Und das ist der Weg, sich besser auszukennen, dass ich die anderen Meinungen verstehe. Ich muss sie nicht billigen, aber ich muss möglichst alle Meinungen verstehen. Und Rainer Mauffeld, den ich Ihnen immer wieder ans Herz lege, der hat ja betont in einem Vortrag und in seinen Büchern auch, dass er das Kernstück der Demokratie der öffentliche Debattenraum ist. Und dass es ganz wichtig ist, dass zu einer wichtigen Frage, die entschieden werden muss, dass da alle Perspektiven in den Medien vorkommen. Und dass dann die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sich in Abwägung der verschiedenen Aspekte eine eigene Meinung bilden können. Und dieser Debattenraum darf nicht verzerrt werden. Nicht? Der darf nicht jetzt unter Einfluss von irgendwelchen Technokraten oder Politikern oder so irgendwas stehen. Und die Medien, die dürfen nicht Partei ergreifen einseitig, sondern die müssen erklären, vermitteln, hinterfragen, müssen den Staat kontrollieren. Nicht? Gut, ja, also das war jetzt einmal die Wirklichkeit. Die Realität ist aber das, was dann wirklich ist. Und da habe ich Ihnen als interessantes Beispiel den Richard Feynman genannt, einen amerikanischen Physiker, der bei der Challenger-Katastrophe also nach der Katastrophe im Untersuchungsausschuss gesessen ist. Und dem ist aufgefallen, dass die Risikobewertung der PR-Abteilung der NASA um Zehnerpotenzen geringer ist als die der Ingenieure. Also die Ingenieure sehen ein hohes Risiko und die PR-Leute ein ganz geringes. Und da hat er eben auch gesagt, diese PR-Leute berufen sich darauf, bisher ist alles gut gegangen und daher wird es weiter gut gehen. Und da hat eben Feynman sarkastisch bemerkt, das ist genauso, als würde man beim russischen Roulette einen glimpflich verlaufenen Schuss als gute Vorbedeutung für den nächsten Schuss nehmen. Ich habe auch in frühen Zeiten, als es um Atomenergie ging in Österreich, und man gesagt hat, ja, also bisher ist noch nichts passiert, kein großer Unfall und daher wird ja nichts passieren. Und ich glaube, das ist genauso wie wenn ein Baumeister Holzhäuser verkauft und bisher ist noch keins abgebrannt und er sagt, daher sind sie feuersicher. Also das kann man nicht machen. So, also jedenfalls, die Realität ist sozusagen der Prüfstein der Wirklichkeit. Nicht? Der Richard Feynman hat gesagt, um einer erfolgreichen Technik willen muss die Wissenschaft, glaube ich, Vorrang vor der Werbung gewinnen, denn die Natur kann nicht getäuscht werden. Nicht? Wir können noch so gern irgendwas wollen und die besten Absichten haben, aber unsere Weltverbesserungsinitiativen, die wir ständig praktizieren in der Zivilisationsgeschichte, die sind sehr oft an der Realität gescheitert. Man will ein Ökosystem verbessern, indem man sagt, ja, da gibt es jetzt Rohrratten auf Jamaika, da führen wir jetzt mundlos ein. Die bringen die Rohrratten um, super. Ja, man führt die Mungos ein, die bringen ein paar Rohrratten um, aber dann hat die Singvögel und anderes und dann gibt es Insektenkalamitäten und, und. Also ökologische Katastrophen dieser Art durch Weltverbesserung sind Legion. Da könnten wir jetzt den Viktoriasee mit dem Nilbarsch aufzählen und Australien und überall, wo man herum experimentiert mit komplexen Systemen, die man nicht ganz versteht. Das ist nämlich das Wichtige. Und sagt, ja, ich mache jetzt das und das ist ein Vorteil. Ja, aber es gibt Nebenwirkungen, die ausgeblendet werden. Und das gilt überall. Wenn man irgendein Pestizid oder sonst irgendwas und sagt, ja, das geht nur auf diese und diese Tiere und daher ist es gut, ja, was passiert sonst noch? Man weiß zum Beispiel von DDT, dass da Abbauprodukte gibt, die haben auf einmal hormonähnliche Wirkung. Und wenn jemand behauptet, irgendwas ist sicher, dann müssen die Alarmglocken klingeln, weil es geht immer um komplexe Systeme, um Nebenwirkungen, Spätfolgen. Und wer die Systeme nicht perfekt kennt, und die kennt niemand perfekt, der kann nicht behaupten, dass das, was er tut, keine negativen Folgen haben. Also man muss sehr vorsichtig sein und deswegen noch einmal zurück auch auf eine Forderung von Hans Jonas, der eine Tatsachenwissenschaft von den Fernwirkungen technischer Aktion fordert. Also das ist im Grunde genommen das Wichtigste. Ja, und dann, also die Wirklichkeit wird sozusagen konfrontiert mit der Realität und dann schaut es oft ganz anders aus. Das, was man gut gemeint hat, geht oft nicht gut aus. Und schließlich der wichtige Begriff Wahrheit. Und da gibt es natürlich viel dazu zu sagen. Interessant ist, dass, ja, also da beziehe ich mich auf einen deutschen Physiker, auf Fischbeck, der eben gesagt hat, Wahrheit gibt es, wenn es Leben gibt. Leben lebt nicht vom Stoffwechsel allein, sondern von Informationen, die dem Leben dienen. Wahrheit ist lebensdienliche Erkenntnis. Wahrheit ist Erkenntnis, die das Leben gelingen lässt. Und jetzt sagen die Buddhisten, es gibt die Wahrheit des Gaunas, es gibt die Wahrheit des Heiligen. Ja, das kann man durchaus sehen. Die Wahrheit des Gauners ist, ja, wie muss ich mich verhalten, dass ich erfolgreich Gaunereien machen kann und nicht erwischt werde und so weiter. Aber dann muss man ihn fragen, genauso wie es verschiedene Wirklichkeiten gibt und verschiedene Wahrheiten gibt, muss man ihn fragen, ja, aber was ist die allgemein verbindliche Wahrheit, die allgemein Gültigkeit verlangen kann? Und da habe ich Ihnen die antiquiert klingende Expansionsformel der Philosophischen Fakultät der Universität Wien vorgetragen, die in der dritten, also als erstes muss man loben, der Universität sozusagen keine Schande zu machen. Zweitens, dass man ihre Belange fördert, sich für die Universität einsetzt. Und drittens, und das ist eben spannend, Sie werden belohnt, die edlen Wissenschaften unermüdlich zu pflegen, nicht um schnöden eitlen Ruhms oder schnöden Gewinnes willen, sondern auf dass die Wahrheit weitergegeben werde und ihr Licht, worauf das Heil der Menschheit beruht, heller erstrahle. Ne? Klingt sehr geschraubt und schwülstig, ist aber top aktuell. Die Wahrheit, die für uns, wenn wir uns mit Zukunftsverantwortung befassen, relevant ist, das ist die Wahrheit, die dem Heil der Menschheit dient. In der Zukunft. Und diese Expansionsformel, die war früher an der ganzen, also an der philosophischen Fakultät, ist sie heute noch, aber die philosophische Fakultät war früher sehr umfassend. Da hat jeder Naturwissenschaftler, hat sozusagen das philosophische Doktorat gemacht. Und darum Chemiker, Physiker, Astronomen und so weiter, die haben alle diese Expansionsformen. Ja, also das war der Rückblick, der uns eh schon jetzt viel Zeit beansprucht hat. Wirklichkeit, Realität und Wahrheit. Und es ist deswegen, glaube ich, interessant, diese Begriffe zu beherzigen, weil eben im Diskurs völlig klar ist, dass es viele Wirklichkeiten gibt und dass es ganz entscheidend wichtig ist, die Wirklichkeit anderer zu verstehen. Und das ist gleich auch für das gesellschaftliche Klima gut, wenn ich jemanden, der anderer Meinung ist, nicht beschimpft jetzt, sondern sagt, du, deine Meinung, die interessiert mich nicht. Mehr. Wieso? Warum? Aha, und hast du das so gesehen? Kennst du diese Information? Und so weiter und so weiter. Wenn man mit einem anderen vertrauensvoll umgeht, ja, dann ist das ein ganz anderes Verhältnis. Und so kommen wir dann auch in eine Stimmung und in eine Lage, wo man einander viel besser versteht, wo man das Gemeinsame hervorkehren kann und sagt, ja, du kann allein schon so beginnen mit Andersdenkenden, dass man sagt, wie siehst du eigentlich die gegenwärtige Welt? Was macht dir Sorgen? Was hast du Probleme? Wie siehst du das? Wie siehst du jenes? Und dann sagt, was ist deiner Meinung nach wichtig? Wohin soll es gehen? Wie macht man das? Nicht? Also anstatt dass man über Nebensächlichkeiten streitet und sich spaltet und das bringt wenig. Also das ist mein Hauptanliegen eigentlich, dass wir lernen, vernünftig mit schwierigen Problemen umzugehen. Ja, jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt. Sie wissen alle, man spricht von der wertfreien Wissenschaft.
Ich fand das sehr schön, was Sie da gesagt haben. Ich glaube, das ist auch eine super Orientierung. Ich will da auch wieder was, also einen eigenen Gedanken, die ich gerne noch also, zu bedenken würde. Ich glaube, es reicht halt nicht, das einmal zu tun, wenn wir von unserem Leben daran gewöhnt sind, dass wir nach Wirklichkeit gefragt werden. Dann werden wir nicht beim ersten Mal verstehen, dass wir jetzt auf dem Verband sind. Dass wir jetzt tatsächlich nach unserer Meinung fragen, nicht nach dem, was wir meinen sollten. Kommt ein bisschen böse. Es ist kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Ich will nur zu bedenken geben, dass ich glaube, dass wenn das wirklich wirken soll, diese Fragen, die wir da vorgeschlagen haben, dann müssen sie öfter gestellt werden.
Es muss permanent gemacht werden.
Ja, ich meine, zwischen denselben Menschen auch.
Ja, das Ganze ist ein Prozess, der sehr schwer ist.
Ja. Aber das muss man ja wundern, jetzt nicht so wichtig, ne? Die Überzeugungsarbeit früher oder nicht so schwer wie jemand, der uns global als Informationen geworden
Ja. Ja, gut. Also, wertfreie Wissenschaft und dieser Begriff, der wurde von Max Weber, einem ganz prominenten Soziologen, geprägt, der vor 100 Jahren ungefähr gelebt hat. Und Max Weber war eben ein Soziologe und er hat den Begriff Wertfreiheit so gemeint: Wenn ich eine fremde Kultur verstehen will, dann schaue ich mir gewisse Dinge an, ja, aber ich darf sie nicht gleich aus meiner Wertrationalität her beurteilen, bevor ich überhaupt die Kultur verstanden habe. Ich muss meine Wertungen zurückhalten. Und das gilt eben auch, natürlich, wenn man jetzt ganz verschiedene Anschauungen aufeinanderprallen. Da darf ich nicht gleich einen Satz, den der andere sagt, gleich mit aus meiner Weltanschauung heraus bewerten und vielleicht abqualifizieren. Da fällt irgendein Wort und das ist für mich ein Reizwort, das ist was ganz Ungutes und daher ist er auch ungut, weil er dieses Wort gesagt hat. Und ich habe noch gar nicht seine Werthaltung verstanden. Also das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Entscheidendes. Nämlich ja, aber auch Max Weber ist klar, dass es eine wertfreie Wissenschaft überhaupt nicht geben kann. Und er sagt dann auch, Wertinteressen sind es, welche auch der rein empirisch-wissenschaftlichen Arbeit ihre Richtung weisen. Weber sieht als die vornehmste Aufgabe des Wissenschaftlers, sich Rechenschaft zu geben über den letzten Sinn seines eigenen Tuns. Und Max Weber unterscheidet drei Rationalitätsebenen. Die Richtigkeitsrationalität, also ist jetzt etwas richtig, das kann man mit Fakten belegen oder widerlegen. Dann die zweite Rationalitätsebene ist etwas zweckmäßig. Nicht, funktioniert irgendwas? Ja, aber ist es zweckmäßig? Und dann als dritte Ebene bezeichnet er die Wertrationalität. Da geht meine ganze Weltanschauung auch mit hinein. Und Max Weber war der Meinung, dass die Wertrationalität in der Wissenschaft überhaupt nichts zu tun hat. Das ist jenseits der Wissenschaft. Und er hat, man muss sich vorstellen, in der Zeit, wo Max Weber gelebt hat, hat es natürlich die widersprüchlichsten Weltanschauungen gegeben, die aufeinandergeprallt sind. Und er hat daher sehr abschätzig von Katederpropheten gesprochen. Also Universitätslehrer, die ihre Werthaltung dem wehrlosen Auditorium aufdrängen, diese Katheder-Propheten. Ich habe da jetzt gleich ein bisschen selbstkritisch gedacht, aha, bin ich vielleicht auch so einer, nicht? Den der Max Weber abfällig beurteilt und habe dann folgende Antwort gefunden für mich, dass ich sage, erstens mal ist es nicht so ein hierarchisches Verhältnis, dass ich jetzt die armen Studenten indoktriniere. Ich sage von Anfang an, ich will sie nicht indoktrinieren, ich will sie zum kritischen Selbstdenken anregen. Und dann geht es darum, dass die Wertrationalität, die ich vertrete, die lege ich offen. Das ist Zukunftsverantwortung, dass wir das, was wir tun, überlegen müssen, welche Auswirkungen es für die Nachwelt hat, auch für die Mitwelt natürlich. Also insofern lege ich die Werthaltung offen und glaube daher, also die Umweltfrage war ja zu Webers Zeiten nicht existent, da war die Welt noch heil relativ. Und ich glaube, dass Max Weber keinen Widerspruch sehen würde. Und heute ist es ja auch so, wenn Sie die Wissenschaft hernehmen, die ja im Dienste der Wahrheit tätig ist, im Dienste, wenn Sie diese Funktionsformel nehmen, im Dienste einer gedeihlichen Zukunft agieren soll, dann haben wir ja heute eine ganze Menge Wissenschaft, Gott sei Dank, die in Richtung Nachhaltigkeit forscht. Nicht? Wo man sagt, ja, das Ziel ist eigentlich, die Zukunftsfähigkeit unseres Tuns zu verbessern, Lösungen zu finden für Probleme. Ja, aber Max Weber hat noch viel verächtlicher eigentlich die pseudo-wertfreien Propheten kritisiert. Also die so tun, als seien sie wertfrei, aber ihre Ideologie verkünden. Das sind die, die zum Beispiel jetzt sagen, das ist alternativlos, diese Technik des Muss-Sein. Das hat also gar nichts mit Weltanschauung zu tun, sondern so ist es einfach. Das sind die pseudo-wertfreien Propheten, die eigentlich wertend unterwegs sind, aber so tun, als wäre es nicht. Und jetzt kann man eben sagen, Wissenschaft und Wertrationalität, Zukunftsverantwortung als weithin akzeptierter ethischer Grundkonsens erfordert und begründet heute die Einbeziehung von Wertfragen in die Wissenschaften. Ja, ich erinnere noch einmal an Hans-Jürgen Fischbeck, der zur Wahrheit sehr viel nachgedacht und gesagt hat. Und der hat eben auch ein Buch geschrieben, Wertorientierung der Wissenschaft, das sehr spannend ist. Und da kommt zum Beispiel vor als Forderung Erneuerung oder zu Ende führender Aufklärung. Erneuerung ist heutzutage ganz wichtig, weil die Aufklärung, wir leben in einer Periode der Gegenaufklärung, wo gerade das selbstständige Denken erschwert wird. Und ich habe Ihnen ja schon ein paar Gedichte von Eugen Roth vorgetragen, einen meiner Lieblingsdichter. Und der hat auch vor vielen, vielen Jahren ein Gedicht gemacht, das eigentlich für die heutige Zeit ganz gut passt. Ein Mensch, der mit Descartes gedacht, das Denken erst das Leben macht, gerät in Zeiten, wo man Denker nicht wünscht und wenn, dann nur zum Henker. Er kehrt den alten Lehrsatz um und sagt, non cogito ergo sum. Also heute ist es oft so, dass man sagt, ja, ich will da gar nicht nachdenken, weil das macht man nur Schwierigkeiten, Kopf zu brechen und so weiter. Ja, also, ein Ja zur Aufklärung. Kritisches Denken, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und was eben auch bei Kant ganz wichtig ist, dass man öffentlich Gebrauch machen soll von seinem Verstand. Also, wenn, es geht auch darum, wenn jemand glaubt, etwas verstanden zu haben, was wichtig ist und was andere nicht verstanden haben, ja, dann fühlt eine gewisse Verpflichtung, das den anderen mitzuteilen. Und ich habe Ihnen vielleicht auch schon erzählt, wie es bei mir angefangen hat, als ich im Kernforschungszentrum tätig war und als junger Wissenschaftler die Probleme der Atomenergie erkannt habe und was da alles auf uns zukommt, wenn wir da weitermachen. Und gleichzeitig habe ich gesehen, die Ahnungslosigkeit mancher Physiker, Reaktortechniker, und ihre Fortschrittseuphorie unter Ausblendung all der wesentlichen Probleme und sogar Falschinformationen. Ich bin Ihnen das eh vielleicht erzählt. Der eine Direktor hat einmal öffentlich gesagt im Rundfunk, es wird immer wieder behauptet, Strahlung erzeugt Krebs. Das Gegenteil ist richtig, mit Strahlung heilt man Krebs. Nicht? Und da habe ich mir dann gedacht, ich als junger Wissenschaftler, der von Steuergeldern lebt, habe eigentlich die Verpflichtung, der Öffentlichkeit das mitzuteilen. Ich habe es verstanden, die anderen, die werden belogen. Und später ist mir dann ein Zitat von Jean-Jacques Rousseau untergekommen, das für mich eigentlich damals entscheidend war. Ich würde mir nicht anmaßen, die Menschen zu belehren, wenn andere sie nicht irreführten. Ja, das war für mich eigentlich ein Anstoß, dass ich sage, ja, das ist entweder sträfliche Dummheit oder sträfliche Irreführung. Und da hat man eine gesellschaftliche Verpflichtung als ein Wissenschaftler, der ja, mit der Pensionsformel, der geschworen hat, für die Wahrheit einzutreten. Ja, da muss man dann eben auch den Mund aufmachen. Das sektorale Verfügungs- oder Handlungswissen muss der Kontrolle durch umfassendes, ganzheitliches und wertbezogenes Orientierungswissen unterzogen werden. Also die Unterscheidung zwischen Verfügungswissen und Orientierungswissen ist nicht uninteressant. Verfügungswissen, dass man jetzt komplizierte Apparate herstellen kann, Atomkerne spalten kann, Gene transplantieren kann. Das ist Verfügungswissen. Aber Orientierungswissen ist eben Systemwissen. Das ist auch ökologisches Wissen, dass ich verstehe, in welchem Systemzusammenhang irgendetwas, eine Neuerung, Folgen zeitigt. Also das zu verstehen, dass man sich orientieren kann und die Bedeutung irgendwelcher Dinge im gesamten Systemzusammenhang zu verstehen. Das ist das Orientierungswissen. Und das Orientierungswissen dient eben dazu, zum Beispiel zu entscheiden, ist etwas zweckmäßig oder nicht. Also die Zweckmäßigkeitsratsebene von Max Weber. Das ist zwar richtig, dass ich weiß ich, mit irgendeinem Gift irgendwelche Insekten umbringen kann, aber ob das auf lange Sicht im Ökosystem zweckmäßig ist, ist schon wieder eine ganz andere Frage. Also diese Unterscheidungen sind, glaube ich, wichtig, dass man eben nicht alles tun darf, was man tun kann. Aus Wissen folgt Verantwortung, das ist ganz klar. Ich erinnere mich noch auch an ein Wort meines Vaters, der zu irgendeinem naiven Typen, also von dem gesagt hat, der hat's gut, der ist ein Depp. Depp hat's unter Umständen sehr gut, weil der viele Dinge gar nicht versteht, vieles berührt ihn gar nicht. Und je genauer man über bestimmte Probleme nachdenkt, erinnern Sie sich an Albert Schweitzer, in der Wahrheit sind wir, wenn wir die Konflikte immer tiefer erleben. Dann sind wir in der Wahrheit und das wird nicht einfacher, sondern komplizierter. Ja, von der Bildung zur Ausbildung. Ja, wir haben heute eine Überbetonung von Verfügungswissen, das werden Sie als Studierende ja auch mitbekommen. Die Wissenschaft, die tendiert zur Kommerzialisierung. Die sozusagen Grundlagenforschung, die wird, ja, die wird weniger gepflegt als Forschungsgebiete, wo viel Geld da ist. Das Experimentieren, ja, das hat einmal ein deutscher Biologe oder dänischer Biologe, der Jakob von Uexküll, hat das einmal sehr schön gesagt, im Streit mit einem mechanistischen Biologen, hat er gesagt, das Experimentieren ist immer teurer, das Denken aber immer billiger geworden. Und das haben wir heute auch. Wenn Sie sich anschauen, wie teuer die Laborausrüstung und die Experimente geworden sind. Und wenn jetzt heute jemand forschen will, dann muss er schauen, ja, wo kommt Geld her? Und wer hat Geld? Ja, die Konzerne, die bestimmte Technologien vorantreiben und die fördern Forschung und da, ja, also da kriegt er Geld. Und wenn dann jetzt an einer Universität ein Lehrstuhl frei wird und da sind einige Kandidaten vorhanden, dann hat derjenige die besten Chancen, der sagt, ja, also ich stelle überhaupt keine Forderungen. Mir richtet die Industrie das Labor ein und drei Assistenten zahlen es mir auch und so weiter. Ja, der hat bessere Chancen als einer, der sagt, ja, also dann habe ich bisher noch nicht viel zusammengebracht, aber meine Forschungsinteressen sind sehr spannend, würde man sagen, ja, aber kein Geld, kein Muss. Also das sind Dinge, die spielen hinein. Und dann gibt es etwas auch, das Sie ja auch schon angesprochen haben, unter dem Stichwort Corporate Corruption of Science findet man eben auch sehr viel, wie Wissenschaft heute instrumentalisiert wird. Aber Zwang zu einer Schmalspurausbildung, wachsende Abhängigkeit von Wirtschaftsinteressen, und natürlich der Missbrauch der Wissenschaft zur Durchsetzung reduktionistischer Fortschrittskonzepte. Und da empfehle ich Ihnen noch einmal das Buch, das Sie im Moodle-Kurs eingescannt finden. Trust Us, We're Experts. How Industry Manipulates Science and Gambles with Your Future. Und da sind eben ganz klare Dinge drin. Da wird zum Beispiel erklärt, das Third-Party-Prinzip. Nicht jeder kennt das schöne Spruch, jeder Kreisler lobt seine Ware. Also wenn die Firma X sagt, unsere Zahnpasta ist die beste, dann wird man sagen, naja, das kann ja jeder sagen. Nicht? Aber wenn da jetzt ein Wissenschaftler auftritt im weiten Hemd und sagt, die so und so Forschung, die hat ergeben, dass die Zahnpasta X also großartig ist, nicht? Das ist dann das Third-Party-Prinzip. Also man sucht sich einen Wissenschaftler, der ja natürlich klarerweise der Verkünder der reinen Wahrheit ist, und der lobt dann dieses Produkt, nicht? Und diese Technik hat sich natürlich die Wirtschaft im großen Stil zunutze gemacht und hat eigene Forschungsinstitute und so weiter, die als unabhängig gemacht werden. Also da läuft sehr viel und schon seit vielen Jahren und es wird immer mehr verfeinert und mit Big Data kombiniert, wo alle Informationen dann zusammenkommen und gut genutzt werden können. Kommt was auf uns zu, was ich lieber gar nicht genau durchdenken will, aber man muss halt auch schauen, was da alles passieren kann. Ein französischer Nobelpreisträger hat einmal sehr schön gesagt, das 17. Jahrhundert war so weise, die Vernunft als ein notwendiges Mittel in der Behandlung der menschlichen Angelegenheiten zu betrachten. Also ich glaube, besser ist, wenn man Verstand sagt. Die Aufklärung und das 19. Jahrhundert waren so töricht, im Verstand nicht nur ein notwendiges, sondern ein hinreichendes Mittel zur Lösung aller Probleme zu sehen. Noch törichter wäre es, würden wir heute, wie manche es möchten, beschließen, dass die Vernunft, weil sie nicht hinreichend ist, auch nicht notwendig ist. Nicht? Also wir erleben ja heute zu Recht oder verständlicherweise eine gewisse Wissenschaftsskepsis. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Wissenschaft abzulehnen ist, sondern dass man halt genau schauen muss, was ist Wissenschaft und was ist unabhängige Wissenschaft und was ist Werbung. Es ist ja auch ganz interessant, da habe ich mich sehr gewundert, vor, glaube ich, ein, zwei Jahren war das, hat es eine große Initiative gegeben, wo der Wissenschaftsminister Polaschek eine große Zahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eingeladen hat, war ein riesiger Saal voll. Und Es ist ja ganz schrecklich, nicht wahr, dass Österreich bei Umfragen, was die Wissenschaftsskepsis betrifft, also ganz prominent an letzter Stelle ist. Also Österreich ist wissenschaftsskeptisch und das muss natürlich bekämpft werden, die Wissenschaftsskepsis. Ich habe bei der Gelegenheit mich zu Wort gemeldet und habe gesagt, naja, man sollte eigentlich die Frage stellen, warum gibt es die Wissenschaftsskepsis? Nicht, weil sehr oft im Namen der Wissenschaft die schrecklichsten Fortschrittskonzepte, die katastrophenträchtigen vorangetrieben worden sind. Und ich halte ja Wissenschaftsgläubigkeit für einen Widerspruch zur Wissenschaft. Ja, also jedenfalls gab es dann eine Studie, da hat man auch Leute dazu interviewt, mich auch, weil eben wegen meiner Wortmeldung haben sie mich dann auch interviewt. Und ich halte das eben einfach für ein Reifezeugnis einer Gesellschaft, dass sie wissenschaftsskeptisch ist und nicht wissenschaftsgläubig. Und in Österreich haben wir das eben auch erlebt. Wir haben ja jahrelange Diskussionen über Atomenergie gehabt. Wir haben jahrelange Diskussionen gehabt über Gentechnik. Und da war der öffentliche Debattenraum auch einigermaßen in Ordnung. Und da haben Leute eben gesehen, ja, die Experten, denen, die prominenten Experten, die uns da vorgestellt werden mit ihren Heilsverheißungen, da ist eine gesunde Skepsis, ist da durchaus angebracht. Das haben die Österreicher mitbekommen und daher empfinde ich das nicht als Schande, dass Österreicher besonders wissenschaftsskeptisch sind. Ja, Hubert Markl, lange Zeit Präsident der deutschen Max-Planck-Gesellschaft, hat sehr schön einmal gesagt, hat die erste Aufklärung die ungeheuren kognitiven Leistungsmerkmale des menschlichen Verstandes freigesetzt. So möchte man fast sagen, dass es nun kaum mehr als 200 Jahre später vor allem darauf ankommt, durch diese zweite Aufklärung ebenso machtvolle Leitungskräfte urteilender Vernunft zur Geltung kommen zu lassen, die uns nicht nur die Zwecke verantwortlichen Lebens, also auch verantwortlichen Forschens und technischen Entwickelns deutlich macht, sondern die uns auch dabei hilft, die richtigen Mittel und Wege zu ihrer Erreichung zu wählen und ihre Wege oder Sackgassen zu vermeiden. Das ist eigentlich auch ein sehr klares, schönes Zitat. Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. Das war das Ergebnis der studentischen Forderungen nach 1848. Und bis heute steht es im Staatsgrundgesetz, die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. Und das steht in der Verfassung. Und da ist jetzt natürlich angebracht zu schauen, ob wie frei ist sie wirklich. Und sollte man nicht vielleicht was tun, um die Freiheit der Wissenschaft wieder ein bisschen zu. Ja.
Man ja zu Ende diese ganze Rechtsfrage ist ja auch damit zu tun.
Ja, die Studenten haben 1867, na 1848 Lernfreiheit und ein Ende der Unterdrückung des geistigen Lebens gefordert. Ja. Ja, also wie schaut es aus mit dieser Freiheit? Und da ist eine Grafik, die mir sehr gut gefällt. Freiheit der Wissenschaft. Und Sie sehen dieser, also Moment. Das sieht man jetzt, das kann man nicht lesen. Aber dieser Wissenschaftler schreibt da, man kann es doch lesen, Academic Freedom. Ja, da wird ihm die Hand dabei geführt. Ja, und Anton. Es gibt Universitäten, die haben eine Zivilklausel. Die wurde 1986 zuerst in Bremen eingeführt, an der Uni Bremen. Inzwischen gibt es viele Hochschulen mit Zivilklauseln. Und an der BOKU gibt es auch Forschung, die von der amerikanischen Rüstungsindustrie gefördert wird. Und da gab es auch schon recht nette Diskussionen drüber. Der Kollege, der da führend ist, den ich auch seit ewig langer Zeit gut kenne, ich war ja in den frühen 70er Jahren Assistent hier an der Zoologie. Und der Uwe Sleiter ist ja ein ganz prominenter Wissenschaftler und der betont eben, ja, er ist völlig frei und was er da macht, das hat also überhaupt nichts mit dem Krieg zu tun und so weiter. Und, aber wenn man sich die Bedingungen anschaut, unter denen Pentagon eben Geld hergibt für Forschung, da kann man da durchaus lesen, dass die das nicht altruistisch für irgendwas hergeben, sondern für Bausteine, die sie dann irgendwo wiederum sinnvoll einsetzen können. Ja, also jedenfalls ist das ein Thema und über das auch diskutiert wird. Es gibt auch Studierende gegen Rüstungsforschung. StuGaRu, nicht? StuGaRu. Reisab.net, ob das noch stimmt, weiß ich nicht. Ich habe mit den Leuten auch Kontakte gehabt, also engagierte Studierende. Und das ist durchaus auch ein Thema, das man nicht ganz vernachlässigen soll. Ja, jetzt kann man ganz brutal sagen, es gibt schon zu viele Fachidioten im Solde der Konzerne. Links auch so eine schöne Karikatur von Richard Wilson, einem britischen Cartoonisten. Da sehen Sie eben die Schrittmacher des Fortschritts, die Experten. Der eine schaut auf die Tata, der andere auf die Blümchen, der andere dorthin und ja, sehr alte. Aber die Wissenschaft sollte sich halt vorrangig für eine zukunftsfähige Entwicklung engagieren. Und da gibt es natürlich auch Verschiedenes. Nachhaltige Universitäten, da gibt es die Copernicus University Charter for Sustainable Development. Da wäre auch interessant, wenn Sie sich da informieren. Das ist alles nicht mehr so ganz aktuell, aber die BOKU ist da ja auch dabei und da ist dann gibt es eine ganze Reihe von Selbstverpflichtungen. Und da ist dann natürlich auch nicht ganz unwichtig, dass die Studierenden sich das anschauen und dann sagen, Moment, da macht sie doch das und das, passt es mit der Universität, mit der Copernicus Charter zusammen. Und das ist ein bisschen mehr Kritik, ein bisschen mehr Nachbohren. Das ist, glaube ich, alles wichtig. Ja, also das ist schon alt, die Folie, aber das kann man alles im Internet finden. Also Bildung ist notwendiger denn je. Es geht um Orientierungswissen. Das war ja auch an der Universität Wien von Anfang an eigentlich das Anliegen. Die philosophische Fakultät hat ja das Ziel gehabt, diesen Rahmen zu bieten, dass jede Wissenschaft, jeder Wissenschaftler versteht, wie seine Spezialkenntnisse eigentlich im System Ganzen, welche Bedeutung sie haben. Insofern ist die Philosophie ja ganz wichtig. Es geht auch darum, um Wissenschaftsverständigkeit. das auf Englisch heißt das Scientific Literacy, dass Nichtwissenschaftlerinnen und Nichtwissenschaftler ermessen können, wann da jetzt irgendeine wissenschaftliche Erkenntnis da ist, ja, welche Bedeutung hat das? Ein bisschen hinterfragen, das Ganze bewerten können, verstehen, von welcher Institution kommt dieser Mensch, woher kommt das Geld für die Forschung, ist es nachvollziehbar? Und da habe ich eben auch schon immer wieder gesagt, wenn jemand behauptet, irgendetwas, also ein aktuelles Beispiel, Gentechnik in der Landwirtschaft, da wird dann behauptet, ja, also wenn wir den Ertrag steigern, ist das ein Beitrag gegen den Hunger in der Welt. Das klingt ja super gut, nicht? Hunger ist Nahrungsmangel, wenn ich mehr Nahrung produziere, dann gibt es keinen Hunger mehr. Ja, aber so ist es ja nicht. Nahrung gibt es genug. Ich glaube, in Wien wird so viel Brot weggeschmissen, als Graz braucht, und wird enorm viel verschwendet. Und Hunger gibt es dort, wo keine Nachfrage am Markt besteht, wo die Armen einfach kein Geld haben, um sich Nahrung zu kaufen. Ja, hilft da die Gentechnik? Und da muss man gleich sagen, na bitte, also da unten im System, erinnern Sie sich an den Stufenbau der realen Welt, da unten dort mal Gene transplantieren und da Ertrag steigern, aber die sozioökonomischen Verhältnisse, die werden völlig ausgeblendet. Dann muss man sagen, ja, also der mag vielleicht was von Gentechnik verstehen, aber von Hunger in der Welt versteht er nichts, der Mensch, der das behauptet. Ja, und was man natürlich brauchen würde, eine industrieunabhängige Risikoforschung. Jetzt kommen wir noch einmal zu dem, was ich schon früher angekündigt habe. Ich habe ja gesagt, die Vorlesung ist in ein paar Bereiche gegliedert. Den einen Bereich haben wir einmal hinter uns, der ist so allgemein Ethik, Umweltethik, welche Grundsätze sind da von Interesse? Und ich habe dann gesagt, nach den vier buddhistischen Wahrheiten möchte ich die Geschichte einteilen. Die buddhistischen Wahrheiten, das ist die erste, die Wahrheit vom menschlichen Leiden. Die zweite ist die Wahrheit von den Ursachen des menschlichen Leidens. Die dritte ist die Wahrheit vom Ende des menschlichen Leidens. Und die vierte Wahrheit ist die vom Weg zum Ende des menschlichen Leidens. Und da gibt es eine Entsprechung, oder da sehe ich es sinnvoll an, eine Entsprechung in der Umweltethik vorzunehmen. Erkennen der ökologischen, gesellschaftlichen und ethischen Krise. Was läuft schief in dieser Welt, in der Gesellschaft? Was sind die Ursachen davon? Die Wurzeln? Welche Alternativen gibt es? Wie könnte es anders sein? Was wäre eine schöne, wünschenswerte Zukunft? Und schließlich viertens, der Weg zur Verwirklichung lebensfreundlicher Alternativen. Das wird so ungefähr die Leitlinie sein für den weiteren Verlauf der Vorlesung. Ja, die Symptome der Umweltkrise, die sind sattsam bekannt seit langer Zeit. Zerstörung von Naturlandschaften durch zivilisatorische Expansion, Artensterben, Ressourcenverschleiß, Verwandlung erschöpflicher Rohstoffe in Abfälle und Schadstoffe, Vergiftung von Luft, Wasser, Boden, Ressourcen, Raubbau, Wirtschaft, Wüstenbildung, das sind alles ungute Geschichten, die man erlebt in jeder Menge. Anthropogener Treibhauseffekt, Bodenerosion. Gibt ein schönes Buch von einem amerikanischen Geologen, das heißt Dreck, warum die Zivilisation den Boden unter den Füßen verliert. Und da wird von Bodenerosion wird beschrieben, wie Kulturen im Altertum ausgestorben sind als Folge der Bodenerosion, die wieder Folge von Waldzerstörung war. Und da schaut es dann so aus wie auf diesem Bild. Und da ist der fruchtbare Boden abgeschwemmt, ja, Verkarstung sozusagen. Das Foto habe ich einmal gemacht in der Leobener Gegend, Stahlwerke. Damals hat die Luft so ausgeschaut. Eine Papierfabrik in Oberösterreich. Diese Symptome, die hat man überwunden. Das da war der Rautenweg. Abfälle von Wien sind dorthin geschmissen worden. Unter anderem auch die Filterrückstände von der Müllverbrennung Flözersteig. Und da ist man später drauf gekommen, da ist jede Menge Dioxin drinnen. Das hat man früher einfach dazu hingekippt. Das da war das Kleehäufel bei der Ostbahnbrücke. Ein wunderschönes Kleingewässer. Aber beim Kleehäufel kann man sagen, da hat dann der Naturschutzbund und die Naturschutzjugend gemeinsam mit der Gemeinde Wien eine Reinigung, Entrümpelung gemacht, dass das ganze Zeug weggeräumt worden, Autobatterien, Autoreifen, alles Mögliche. Im nächsten Jahr war dort wieder jede Menge an Quappen von Knoblauchkröten, Erdkröten, Grünfröschen, Molchen, weil das Umland noch einigermaßen intakt war. Also ein gutes Beispiel. Aber das auch geht natürlich weiter, wenn Sie sich anschauen, manche Strände schauen so aus. Und man findet Meerestiere, verendete mit Plastik im Magen. Und ich selber habe einmal auch einen Tauchausflug gemacht ins Rote Meer. Und bei einem Riff auf jeder Koralle ist ein Plastiksack gekommen. Man kann sich vorstellen, was das für ein Taucher, was für Freude der hat, wenn man mit Fotoapparat unterwegs ist und schöne Fotos von einem Riff machen will.
Mit dem Plastik im Meer und das eben durch diesen Plastikteppich haben wir schon ein Ökosystem entwickelt und deswegen kann man nicht immer rausnehmen, wenn wir dieses Ökosystem nicht zerstören. Das ist ja auch eine Frage, das ist einfach. Ja.
Ja, das ist so ein echtes Dilemma.
Ja.
Nicht das sehr viel, aber es ist natürlich klar, weil ich würde jetzt auf die Schnelle sagen, wenn es gelänge, das alles rauszukriegen, dann wäre das schon besser,
Ja.
nicht? Weil dann die Spätfolgen beseitigt sind. Während so zerfällt das Ganze und dann werden zahllose Schildkröten und Seevögel, Albatros und so weiter, werden verenden an den Fragmenten.
Bleibt ja auch jetzt nicht nur an diesem einen Punkt das Ökosystem, sondern ist ja, wird ja auch immer weiter verteilt, entweder das Mikroplastik oder auch also zum Beispiel durchführen.
Das ist immer das, was für das Leben ist. Aber wenn ich dann wieder dieses Ökosystem, ich meine, das ist halt ein weiterer Aspekt, den man nicht vergessen hat, dass ich mein Leben oder das Ökosystem zerstört, dass ich hoffentlich dann ein größeres rette. Aber es ist doch wieder
Ja,
die Frage, ob ich noch von Zug stürze, um halt andere Leute zu retten, das ist Gleichnis. Das ist natürlich auf jeden Fall,
das
muss
ist auf
gesagt
jeden
werden.
Fall, ist auf jeden Fall ein Argument, ne? Und ich sage ja immer, es gibt viele Argumente pro, contra, aber dann gibt es sehr oft, wenn man lang nachdenkt, entscheidende Argumente. Und das ist dann eine Frage der Einschätzung des Diskurses. Da muss man was verstehen davon, muss man diese neuen Ökosysteme auch bewerten können. Aber im Grunde genommen mag ich das nicht, weil wir haben ja in Österreich haben wir ja auch Debatten gehabt. Das ist jetzt vielleicht auch ein Exkurs wieder, aber ein sehr interessanter Mann war der Otto König, der Ihnen wahrscheinlich kein Begriff mehr ist. Der hat eine war ein Verhaltensforscher, ein Schüler von Konrad Lorenz und hat am Wilhelminenberg eine biologische Station gehabt und hat eine fixe Fernsehsendung gehabt, Rendezvous mit Tier und Mensch, und da hat er Tiere vor die Kamera gehalten und hat sich sehr für Natur- und Umweltschutz engagiert, sehr verdienstvoll. Aber dann eines Tages ist er zu den Kraftwerksleuten übergewechselt und hat dann anlässlich der Projekte zweier Kandtalkraftwerke bei Rosenburg und Steinegg, hat er die Seite gewechselt vom Naturschutz zur E-Wirtschaft und hat gesagt, ja, also danach werden ja auch wieder Ökosysteme geschaffen und der Naturschutz, der muss neue Wege gehen, der muss mit der E-Wirtschaft zusammenarbeiten und so weiter und so weiter. Und da hat es natürlich eine starke Krise gegeben und die Naturschutzbewegung hat sich von Otto König distanziert damals. Aber das sind Auseinandersetzungen, die werden geführt, die müssen geführt werden und da müssen dann bei einer fairen Diskussion, die besseren Argumente müssen dann entscheiden. Um das muss man sich bemühen. Ja, eine sehr interessante Publikation ist eben wie heißt der Planet? Living Planet Report vom WWF, wird der alle paar Jahre herausgegeben. Und da gibt es so Grafiken, wo man sieht, wie der Niedergang der Populationen hier von wasserlebenden Tieren erfolgt. Also ganz erschreckende Geschichten vom Artenschwund. Damit lassen wir das Thema auch schon wieder. Und wir haben aber auch Umweltkrise in der menschlichen Sphäre. Übervölkerung. Ein heikles Wort. Ich habe das immer wieder erlebt, wenn man von Übervölkerung geredet hat, kommt gleich aus der linken Ecke, die mir an und für sich sehr sympathisch ist, kommt sofort der Vorwurf, aha, man würde jetzt da in die dritte Welt zeigen und sagen, diese bösen Afrikaner oder Inder oder Bangladesche, die dürfen sie nicht so vermehren. Schaut uns an, wir sind gut. Denn so ist es nicht gemeint, Sie werden das dann gleich sehen. Wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, das ist eine ganz dramatische Geschichte, die immer mehr zunimmt. Immer weniger Menschen haben so viel Geld wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Kriege um Macht und Ressourcen, auch da braucht man jetzt nicht sehr weit ausholen. Da will man noch ausführlich darüber reden, über Kriege und wie sie entstehen und wie sie verhindert werden müssen. Menschheitsbedrohende Waffensysteme werden weiterentwickelt. Es ist ganz arg, wie viel Geld in die auch Nuklearrüstung fließt, obwohl es einen Atomwaffenverbotsvertrag gibt, seit ein paar Jahren, der gültig ist. Verteilungskämpfe um Ressourcen, zum Beispiel Wasser, verschärfen sich. Ja, ein Primat des Profitdenkens, da haben wir schon drüber geredet. Ich bin dann eh schon sicher mehr als einmal das schöne Zitat von Manfred Hinz, einem deutschen Rechtsgelehrten, vorgetragen. Unsere Industrie ist am Profit interessiert. in ihrem Verhalten ein moralisches Kalkül zu erwarten, ist genauso hoffnungslos wie die Aussicht, eine Maschine lächeln zu sehen. Und das ist keine Verteufelung der Industrie, sondern die nüchterne Feststellung, dass Moral kein Stellenwert in der Industrie hat. Ausnahmen gibt es. Auch darüber habe ich ein bisschen geredet. Und die sind ganz, ganz wichtig, diese Ausnahmen. Aber sie sind halt leider noch Ausnahmen. Ja. Zentralismus, Verlust kleinräumiger, lebensfähiger Strukturen, immer größere Abhängigkeit von externen Mächten, die dann wieder uns gängeln können. Ja, jetzt kommen wir noch einmal zur Bevölkerung und da sehen wir, es ist eine überexponentielle Entwicklung. Die Verdopplungszeiten, die haben abgenommen. Und wenn man das jetzt anschaut, im zeitlichen Verlauf, ja, der Fall Roms, ja, jetzt Züge, dann sieht man die Pest, die hat einen starken Einschnitt in die Bevölkerungsentwicklung gebracht. Und dann Industrialisierung, industrielle Revolution, die beginnt, wenn man so will, mit der Erfindung der Dampfmaschine, wo es erstmals möglich war, aus chemisch gebundener Energie Kraft zu erzeugen. Früher hat man Muskelkraft oder Wind, Wasserkraft gehabt, aber jetzt war auf einmal möglich, dass man mit Kohle und später mit Öl Kraft erzeugt. Und da ist dann Schwungkraft weitergegangen mit der Entwicklung. Und da oben sieht man eben ein Fragezeichen, weil alle solche Entwicklungen natürlich irgendwann auch nicht so weitergehen können.
Hier sieht man richtig schön, wieso es irgendwo auch nachvollziehbar ist, aus Sicht der Menschheit, Technologie so zu schätzen und so zu feiern. Weil sie ja quasi sogar mit unserer Definition von ethischer Güte irgendwie viele Leben geschaffen hat.
Ja, das kann man ganz verschieden sehen.
Naja, es sieht so aus. Also ich will damit nicht sagen, dass es vernünftig ist, daran zu glauben, dass es so weitergeht. Es ist halt.
Nein, es gibt ja dann auch, in Luxemburg gibt es ja die IASA, International Institute for Applied Systems Analysis. Und da hat es einen Herrn Machetti gegeben und der hat erklärt, ja, also 10 Milliarden Menschen sind überhaupt kein Problem auf der Welt, aber die muss man dann ziemlich zusammen konzentrieren. Natur soll dann wiederum intakt bleiben in größeren Gebieten. Aber das Problem ist halt, die Menschen, die müssen dann so einen Lebensstil haben wie buddhistische Mönche. Ne? Die müssen die Hauptzeit mit Meditation verbringen und ganz bescheidene Lebensansprüche. Ja, na gut. Also ich sage eben, ja, da habe ich noch alte Folien, da gibt es schon viel bessere neue. Wenn man sich die Bion.
Haben Sie mich richtig verstanden? Weil ich bin jetzt auch nicht so Wissenschaft, technologiegläubig. Ich bin auch kritisch. Aber ich wollte nur sagen, dass es irgendwo nachvollziehbar ist, dass die Menschen so sehr darauf vertrauen, wenn man sich anguckt, was die Technologie ihnen gebracht hat, also wie viele Leben, also wie viele mehr Menschen.
Ja, und welche fantastischen Sachen, ne, die man so am Notebook, ne? Das war in meiner Kindheit, war sowas, also in meiner Jugend, war sowas völlig unvorstellbar, dass man sagt, ja, man hat da jetzt etwas und wir mit so einem Smartphone anfangen können, das ist ja unglaublich geradezu. Nicht? Also wie ich so in Ihrem Alter war, da sind gerade die Transistoren erfunden worden. Da hat ein Bauer der Transistor so viel kostet wie ein Wochenlohn von einem Arbeiter. Muss man sich vorstellen. Und heute ist in jedem Chip, sind da, ist ein Äquivalent von, was ich, hunderten Transistoren drin und Halbleitern. Das Ganze wird immer billiger. Es ist, also, nein, ich habe ja da auch eine ambivalente Einstellung dazu. Auf der einen Seite bin ich ein Technikfreak. Wenn Leute irgendwelche Probleme haben, kommen sie oft zu mir und irgendwas ist kaputt. Ja, ich repariere Sachen gern und so weiter. Aber auf der anderen Seite habe ich auch sehr viel Liebe für Technikkritik. Und da gibt es ja schon die schöne Geschichte im alten China vor unserer Zeitrechnung. Ein Jünger des Zhuang Zhu geht durchs Land und sieht einen Gärtner, der holt aus einem Wasserloch mit einem Kübel Wasser raus und begießt seine Pflanzen. Und da sagt er, du, da kennst du diese Einrichtung, das ist so eine Stange, vorne leicht und hinten schwer, und da ziehst du dran und da sprudelt das Wasser nur so. Und der Alte hat den Kübel hingestellt und hat gesagt, mein Meister sagte mir, wer eine listige Technik benutzt, wird listig im Geist. Mit dem listigen Geist verliert er den Zusammenhang mit dem Tao. Ich kenne diese Einrichtung, ich würde mich aber schämen, sie zu benutzen. Gehörst du auch zu denen, die herumgehen und die Welt verbessern wollen? Geh und störe mich nicht bei meiner Arbeit. Und mein verstorbener russischer Freund Julia Andrejew hat etwas Ähnliches erzählt. Er war in Afghanistan und am Basar sind eben auch Handwerker, und da war einer, der hat mit einem Bohrer, mit so einem Spindel und mit Quarzsand hat er in Samovar Porzellandeckel Löcher gebohrt. Der hat da Stunden gebraucht, bis er ein Loch gebohrt hat. Ja. Und der Juli, mein Freund, hat gesagt, du, da drüben gibt es ein Geschäft, da kannst du eine Bohrmaschine kaufen aus Deutschland mit einem Diamantbohrer, und da kannst du in der Stunde 20 solche Löcher bohren. Der Alte hat ihn angeschaut mit blitzblauen Augen und hat gesagt, Allah hat gesagt, du sollst niemals in Eile sein. Das ist eine ganz andere Lebenseinstellung. Und jetzt zusammen, unsere ist besser, wo wir uns von immer mehr Technik abhängig machen. Das ist die große Frage, nicht? Also diese Geschichten, die beeindrucken mich eben auch sehr. Und zum Glück muss ich sagen, ich habe das auch verstanden. Also wenn man jetzt mit einem Computer-Ding ist oder wenn ihr ein kompliziertes Ding basteln will, es geht dauernd im Kopf herum, dann habe ich auch den Zusammenhang mit dem Tau verloren. Ja. Aber Gott sei Dank vergeht es. Also man kann das wieder loswerden, diese Unruhe im Geist. Aber es ist eine ganz spannende Geschichte, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass einer der ganz großen Vorbilder als Mensch, Mahatma Gandhi, als er gestorben ist, glaube ich, ein Schemel, ein Spinnrad, ein paar selbstgewebte Tücher und ein oder zwei Bücher hinterlassen hat, dann muss man sagen, das ist auch ein Vorbild, das ich nie erreichen werde. Ja, es geht weiter. Jetzt kommt ein Ratespiel. Wenn man, das sind jetzt auch nicht mehr ganz aktuell, diese Zahlen, sie sind noch schlimmer geworden. Wenn man die Biomasse der Menschheit in Megatonnen, also Millionen Tonnen Kohlenstoff angibt, dann sind es circa 40 gewesen vor 10 Jahren. Die Haus- und Nutztiere 100 bis 120. Und jetzt die Frage an Sie: Wie hoch schätzen Sie die Biomasse aller wildlebenden Landwirbeltiere? Also Elefanten, Mäuse, alle wildlebenden Vögel. Ja, wer traut sich, eine Zahl zu sagen? 20.
10, 20 wäre.
Mehr oder weniger? Weniger als 5. Und das muss man jetzt sagen, das ist sozusagen eine Momentaufnahme gewesen. Und mittlerweile ist weiter bergab gegangen. Also ich habe jetzt aktuelle Folien für einen anderen Vortrag eben gehabt. Da ist das Ganze sehr dramatisch eben. Ah ja, da kommen Sie, die besseren Bilder. Da oben haben Sie Elefanten und Wale, dann der Mensch, dann haben Sie die Rinder, Schweine und Pferde. Das sind die Säugetiere, Schafe, Pferde, Kamele. Und da sehen Sie schon, ja, also es gibt doch ein gewisses Bevölkerungsproblem offenbar. Und da sieht man das eben auch. Wild lebende Säugetiere und Vögel sind gerade nur ein kleiner Teil der Menschen- oder eben Haustierbiomasse. Und besonders spannend ist das Ganze, wenn man sich den zeitlichen Verlauf anschaut. Also wenn Sie da jetzt sehen, oben links, vor 100.000 Jahren, vor 10.000 Jahren, also vor 10.000 Jahren, als es nur Jäger und Sammler gegeben hat, da wird die Bevölkerungszahl der Menschheit auf circa global 5 Millionen geschätzt. Nicht? Und jetzt haben wir das Tausendfache. Jetzt haben wir das, also in 10.000 Jahren hat sich die Biomasse der Menschen vertausendfacht und entsprechend ist die Biomasse anderer Wirbeltiere dramatisch gesunken. Nicht? Was wir heute Haustiere haben, Nutztiere waren früher vielleicht Bisons und Wisente und so weiter. Also es hat sich wirklich Dramatisches getan und sozusagen. Und das ist so eine Grafik der Wachstumsformel. Also die Vermehrung, die Zunahme pro Zeiteinheit hängt von der Reproduktionsrate ab und dann gibt es einen sogenannten Umweltwiderstand. Das ist die Kapazitätsgrenze, an die nähert sich jetzt die Bevölkerung an. Und dann im Idealfall pendelt sich's ein. Aber es gibt dann eben auch Kurven aus der Wirklichkeit, wo man sieht, ja, Übernutzung der Ressourcen und dann gibt es einen dramatischen Zusammenbruch. Und jetzt bringe ich Ihnen zum Abschluss ein Zitat, das Sie bitte nicht erschrecken soll. Ich kann mich noch gut erinnern, einmal vor einer Prüfung, Prüflinge versammelt und ich sage, ja, morgen, wie geht's euch? Ja, schlecht. Ja, wieso schlecht? Ja, was Sie uns erzählen, das ist so deprimierend. Und deswegen sage ich von nun an immer dazu, bitte, was ich Ihnen jetzt vortrage, ein Zitat von Hans Jonas, das ist keine Prophezeiung, sondern eine Warnung. Und die ist aber wirklich eine ernstzunehmende Warnung. Also in seinem Buch, das ich schon mehrmals erwähnt habe, das Prinzip Verantwortung, steht Folgendes: Die Bevölkerungsexplosion als planetarisches Stoffwechselproblem gesehen, nimmt dem Wohlstandsstreben das Heft aus der Hand und wird eine verarmende Menschheit um des nackten Überlebens willen zu dem zwingen, was sie um des Glückes willen tun oder lassen konnte. Zur immer rücksichtsloseren Plünderung des Planeten, bis dieser ein Machtwort spricht und sich der Überforderung versagt. Welches Massensterben und Massenmorden eine solche Situation, rette sich wer kann, begleiten werden, spottet der Vorstellung. Die so lange durch Kunst hintangehaltenen Gleichgewichtsgesetze der Ökologie, die im Naturzustand das Überhandnehmen jeder einzelnen Art verhindern, werden ihr umso schrecklicheres Recht fordern, gerade wenn man ihnen das Extrem ihrer Toleranz abgetrotzt hat. Wie danach ein Menschheitsrest auf verödeter Erde neu beginnen mag, entzieht sich aller Spekulation. Und das ist deswegen meiner Meinung nach eine realistische Sicht, weil es ja nicht darum geht, Überleben der Art Menschen. Menschen sind ungeheuer anpassungsfähig, sind ungeheuer tolerant, was unter miesesten Verhältnissen können Menschen weiter vegetieren. Also der Mensch steht als Art, steht nicht auf der roten Liste bedrohter Arten. Ja? Aber ein lebenswertes, humanes Leben steht zur Disposition. Und das ist eben die Warnung, dass wir sagen, wenn wir so weiter tun und wir uns so verhalten, als seien wir die letzte Generation, dann wird es immer grimmiger auf dieser Welt. Und wenn wir heute schauen, dann kommen ja noch darauf zu sprechen im Laufe der Vorlesung, welche realen Chancen wir haben. Wir wissen genau, wo es lang gehen sollte und könnte und wie man eine lebenswerte Welt mit Zukunft herbeiführen kann. Was geschieht jetzt? Kriegspropaganda, Rüstung, Zerstörung, Feindbilder, anstatt dass die menschliche Gesellschaft nationenübergreifend sich um Strategien bemüht, wie man eine lebenswerte Zukunft für alles Leben gestalten kann. Werden Feindbilder geschaffen, werden Waffen geliefert, werden Leute, die für Friedensverhandlungen plädieren, die werden zum Teil sogar als Lumpenpazifisten bezeichnet. Also das sind erschütternde Zustände, mit denen wir uns auseinandersetzen werden. So, daher danke für heute. Ja, wie immer, ich fordere Sie auf, zu Widerspruch, zu Fragen, zu Bemerkungen. Also ich betone immer wieder, dass ich Sie nicht indoktrinieren will. Aber eines ist vielleicht auch wichtig, dass ich habe Gelegenheit gehabt, vor Jahr 88 in Japan bei einer Konferenz in Hiroshima und Nagasaki eine Amerikanerin kennenzulernen, Joanna Macy. Und die ist eine ganz großartige Frau, die hat auch Bücher geschrieben, auch ins Deutsche übersetzt. Eines davon heißt Mut in der Bedrohung, Friedensarbeit im Atomzeitalter. Und Joanna Macy betont nämlich etwas, sagt, ja, sie arbeitet mit Leuten, die leiden unter der Umweltkrise, unter der ganzen Kriegsproblematik, Atomkriegsdrohung und so weiter. Und die sagen, ja, also, sie will gar nicht reden über das. Weil, wenn man über das redet, ja, dann ist gleich die Stimmung beim Teufel und im Privatkreis will man das ja nicht. Ne? Und die Joanna Macy sagt eben etwas, was ich Ihnen eben auch nahe bringe. Wenn man das Ganze, diese Probleme verdrängt und wegschaut, dann ist die Gefahr, dass man entweder zynisch oder depressiv wird. Und der einzige Ort, nicht zynisch und nicht depressiv zu werden, besteht darin, dass man der Wahrheit ins Gesicht schaut und dass man sich mit Gleichgesinnten zusammentut und sich gegen diese Bedrohungen wendet. Und sei es mit aufklärenden Worten und Verständnis weckend, das ist der einzige Weg, wie man sich selber auch einen gewissen Optimismus bewahren kann. Und da noch zum Abschluss ein schönes Wort von Albert Schweitzer, das mir auch sehr gefällt, auf die Frage, ob er Optimist oder Pessimist ist, hat er gesagt, im Denken bin ich Pessimist, im Handeln bin ich Optimist.
Würden Sie von sich selber sagen, dass Sie eher optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft schauen?
Nein, ich bin's da, ich bin's mit Albert Schweitzer. Wenn ich nachdenke, muss ich sagen, es schaut gar nicht gut aus. Aber ich tue das, was ich tun kann und hoffe, dass es immer mehr werden, die Dinge verstehen. Und dann ist die große Hoffnung und die Chance, dass man sagt, die Leute, die da Kriege betreiben und Propaganda betreiben und die Macht ausüben im negativen Sinn, das ist eine winzige Minderheit. Eine winzige Minderheit. Und wir sind die große Mehrheit. Und wenn man die Leute fragt, nicht, wenn man sagt, bist du für Zukunftsverantwortung? Nicht? Bist du dafür, dass deine Kinder einmal eine Zukunftsvision haben sollen? Da bin ich dafür. Hast du Feinde in Russland? Nein, hast keine Feinde in Russland. Ich habe gar keine Feinde. Ich will von niemandem umgebracht werden. Ich bin aber nicht dafür, dass andere Leute umgebracht werden. Und das ist die Hoffnung, die wir haben können. Und die müssen wir verbreiten. Und wenn wir aktiv sind, dann können wir uns den Optimismus, den wir für unser Leben brauchen, auch verdienen. Aber der fällt uns nicht in den Schoß.
Also wir haben gesagt, wir reden, werden noch darauf kommen, oder? Auf Kriege. Wir werden noch über Kriege
Ja,
reden.
ja, ja.
Da wird es wahrscheinlich ein Ende.
Also ich denke, das ist ja super. Wir sind eigentlich bekannt aus der Initiative Zivilgesellschaft. Ne? Ich bin heute das erste Mal da, wollte das mal anhören, weil ich gerade bekommen habe. Ich schon auch vor, wir haben noch immer und ich finde es so super, dass er immer wieder ist so wichtig. Ich war da seinerzeit ein Weltkultus, der Initiative Weltkultus. Da war in Österreich eingeführt und da waren wir mit dem Bogen, die Möglichkeit hat, Ringrollen zu machen. Wir haben an verschiedenen Fakultäten gegangen, die Topologie, und also das die Welt, die Freiheit, die wir machen, mit dem Bogen zu machen.